Menschen sind zusammengekommen und haben gesagt, ich brauche Wärme. Dann sagt der eine, ich habe da zu viel von. Lass uns doch mal eine Leitung bauen.
Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack.
Moin und herzlich willkommen bei Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack.
Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und feiert mit uns, denn, Bianca, wir sind drei. Also, der Podcast ist drei. Deswegen an dieser Stelle mal einen kleinen Shoutout an all diejenigen, die uns schon seit der ersten Stunde hören und uns immer noch treu bleiben. Und gute Neuigkeiten, es gibt nach wie vor so viele Themen, über die wir gerne noch sprechen möchten.
Und tatsächlich sind wir heute drei, denn wir haben natürlich wieder einen Gast dabei. Wir starten ins neue Jahr mit Jürgen Knies, Professor für Infrastrukturplanung, Umwelt- und energietechnische Anlagen an der Hochschule Bremen. Heute geht es also um die Energieversorgung der Zukunft und wir werden sehen, was das mit dem Bremer Stahlwerk zu tun hat.
Lieber Jürgen, wir freuen uns auf eine spannende Folge. Schön, dass du da bist.
Hallo Bianca, hallo Steffen. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns und wir wagen einen Blick in deine Biografie. Also du hast ja ganz ursprünglich mal in Oldenburg Landschaftsökologie studiert. Den Masterstudiengang gibt es ja auch jetzt noch. Dann hat sich aber nach Salzburg verschlagen für angewandte Geoinformatik. Auch noch so ein spannendes Ding. Und hast danach wieder zurück in Oldenburg an der Jadehochschule promoviert. Und zwar zum Thema Wärmeplanung. Das klingt, wenn man das jetzt so hört, innerhalb von 30 Sekunden, klingt das ja alles furchtbar stringent und geplant. Bewahrheitet sich das auch rückblickend so oder wie kamen diese Stationen zustande?
Also geplant war davon eigentlich gar nichts. Das hat sich so ergeben, das muss ich auch wirklich nochmal so betonen, ursprünglich ja als Landschaftsökologe gestartet, bin ich dann halt 2000 fertig geworden an der Uni Oldenburg und habe mir vorgenommen, ja, jetzt werde ich losgehen als Anwalt der Natur und habe mich dann halt erstmal umgeschaut, was man dann eigentlich so machen kann. Bin letztendlich in einem Planungsbüro gelandet hier in Oldenburg und war dort so fast 10 Jahre angestellt und habe in erster Linie Standortkonzepte für Windenergie und Photovoltaik erstellt. Und das war noch vor, sagen wir mal, der Zeit, wo alles so geregelt oder wo eigentlich noch nicht alles geregelt war. Wir haben festgestellt, dass planerisch irgendwie noch nichts wirklich richtig fest war. Das war alles irgendwie Neuland. Vieles landete auch vor Gericht und das war eine wirklich spannende Zeit. Ja, und habe dann aber auch gemerkt, so irgendwie erfüllt mich das nicht so wirklich. Und letztendlich hat sich dann daraus ergeben, dass ich mich dann doch wieder für die Projektwelt an Hochschulen beziehungsweise in Forschungseinrichtungen dann entschieden habe. Also raus aus der Festanstellung, rein in das unsichere Projektgeschäft. Aber letztendlich fand ich das hochspannend, weil man da, sagen wir mal, auf ein Umfeld getroffen ist, was ja sehr, sehr dankbar bestimmte Themen einfach aufgegriffen hat. Ich hatte wirklich das große Glück, Menschen immer wieder ansprechen zu können, die gesagt haben, coole Idee, lass uns daraus ein Projekt machen. Sodass ich dann halt für ein paar Jahre sozusagen mal am Institut für Rohrleitungsbau gearbeitet habe oder am Institut für Informatik hier, Office beispielsweise oder an der Jadehochschule. Manchmal auch in wechselnden Konstellationen. Irgendwann war es ein bisschen anstrengend. Faktisch hatte ich das Glück gehabt, dass ich mein Thema hatte oder meine Ideen hatte und mir dazu den passenden Arbeitgeber suchen konnte. Irgendwann hat sich das dann so herauskristallisiert, dass dann dieses Projekt, diese Projektwelt oder dieses projektbezogene Arbeiten so an einem bestimmten Punkt kam. Wissenschaftszeitvertragsgesetz kennt man ja so als Ungetüm. So, das droht dann irgendwann und dann gab es ein interessantes Promotionsprogramm, wo ich dann die glückliche Situation dann auch vorfand, selber mein Projekt dann definieren zu können. Also ich habe dann selber meine Promotionsthema, mein selber auch mein Promotionsprojekt dann beschreiben können. zum Glück auch was dann geworden und hatte ein sehr gutes Umfeld dann da, um dann da mit eigenem Budget meine eigenen Ideen dann halt auch umsetzen zu können.
Das heißt, du hattest dich gegen die Festanstellung für Projektgeschäft und Selbstständigkeit entschieden, bist aber dann jetzt seit 2020 Professor an der Hochschule Bremen. Das heißt, irgendwie bist du nochmal auf was Festes zurückgekommen. War das immer nochmal so deine Vision, nochmal zurückzukehren, oder war das auch ein Zufall?
Wenn ich jetzt sage Zufall, könnten das vielleicht halt auch die Kolleginnen in Bremen vielleicht komisch aufnehmen. Aber nein, es war letztendlich wirklich nicht geplant. Also mein Berufswunsch war jetzt nicht unbedingt Professor werden. Was mir wirklich Spaß macht, ist, an Themen zu arbeiten, die einen engen gesellschaftlichen Bezug haben. Deshalb ist das jetzt auch mehr und mehr in Richtung Wärmeplanung dann auch gegangen. Auch schon damals gab es die ersten Berührungspunkte. Und letztendlich aufgrund, also ich bin auch ein bisschen zu meinem Glück gezwungen worden, ne? Wissenschaftszeitvertragsgesetz, hatte ich ja eben schon erwähnt. Das hat dazu geführt, dass ich mich dann noch ein bisschen gesputet habe, dass ich dann doch gesagt habe, okay, wenn ich schon die ganze Zeit Forschungsprojekte mache, dann kann ich das ja auch in Form einer Promotion sozusagen abrunden und dann kann man danach ja noch mal weiter gucken als Postdoc. So, das Übliche, ne? Und von daher hat sich das so ergeben. Das war aber jetzt keine Planung in dem Sinne. Und das hat sich dann aber so glücklich gefügt mit der Berufung nach Bremen, dass ich dann dort halt auch die Dinge wirklich schön weiterführen kann, was ich mir schon vorher immer, ich sag mal, so erarbeitet und auch ein bisschen erträumt habe. Und auch schon während meiner Promotion, aber auch so in anderen Kontexten, habe ich immer sehr gerne mit Hochschulen zusammengearbeitet, beziehungsweise auch Teil der Hochschule und gerne auch mit Studierenden gearbeitet, Abschlussarbeiten unterstützt, in Seminaren mitgewiesen, um dann da halt aktuelle Themen reinzubringen in die Lehre, aus der Lehre heraus dann halt auch wieder Ergebnisse zu produzieren, wenn es denn klappt, klappt nicht immer. Aber gehört auch dazu. Also forschendes Lernen finde ich immer ganz spannend, dieses dann halt auch zu kombinieren. Und gerade dieser Anwendungsbezug an der Hochschule macht dann besonders Spaß, weil man da wirklich nah dran ist. An den Menschen, an der Gesellschaft. Das ist auch manchmal ein bisschen herausfordernd macht. Also man kann sich da jetzt nicht in so einem Elfenbeinturm dann so verkriechen und da vor sich hin prödeln, sondern ja, man ist da wirklich immer mittendrin. Das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Wo wir schon gerade bei schwierig sind, und ihr wisst es mittlerweile nach 3 Jahren, an dieser Stelle kommt immer die Frage nach dem größten Fail. Wann war das denn mal bei dir schwierig? In welcher deiner Stationen? Wo hast du mal das Fettnäpfchen erwischt, wo du dir im Nachhinein denkst, ach, das hätte doch nicht sein müssen?
Ja, Fettnäpfchen. Also im Grunde genommen war das so eine Art fachliche Blindheit, die sich so entwickelt hat, als ich angefangen habe mit der Promotion. Und zwar ist man immer so auf der Suche nach Literatur und hat dann bestimmte Keywords im Sinn. So. Wenn man jetzt allerdings aus einer bestimmten Perspektive in ein Thema hineingeht, hat man vielleicht manchmal nicht die richtigen Keywords sozusagen auf dem Schirm. Und mir ist es tatsächlich passiert, dass ich irgendwie, das ist echt schon ein bisschen peinlich, also fast ein guten Jahr einfach die falschen Keywords auf dem Schirm hatte und dann am Ende, also nach einem Jahr gemerkt habe, ach so, so wird das bezeichnet in der englischen Literatur und nicht so. Ne, weil ich halt vorher immer eher so deutsche, niederländische Literatur hatte, die auf Englisch was publiziert haben, wo ich echt dachte so, naja gut, dann wird das wohl richtig sein. Aber das war völlig voneinander getrennt. Und plötzlich hat sich so ein ganzer Kosmos an Literatur aufgetan, den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das hat einiges durcheinander gebracht. Musste ich dann auch mit meinem Doktorvater nochmal drüber reden, weil sich das dann durchaus dann so ausgewirkt hat, dass ich dann nochmal die ein oder andere Richtung so nochmal nachjustieren musste. Also von daher Fail im Sinne von spannende Erfahrung, wie, was so passiert, wenn man dann so in seiner Promotion unterwegs ist. Und dann vielleicht an einer bestimmten Stelle merkt so, vielleicht ist die fachliche Einbindung doch noch nicht so ganz optimal. Also ich war ja an der JADE-Hochschule im Bereich der Geoinformation unterwegs. Da waren keine Wärmeplaner, da waren keine Energiefachleute. Das musste ich mir selber über mein über meine Netzwerke und rumschnacken, auf Konferenzen fahren und Leute mal irgendwie nerven und sich daneben setzen, so erarbeiten. Und das zieht natürlich Ressourcen. So, ne? Und das war einfach eine ganz interessante Erfahrung, wo man dann sich einen Kopf gefasst hat und oh. Ja.
Ja, spannend. Haben wir so auch noch nie gehört. Weißt du, hast du noch ein oder zwei Begriffe im Kopf, die da doppeldeutig verstanden werden konnten? Oder?
Nee, nicht doppeldeutig, sondern halt immer die Diskussion Wärmeliniendichte und Heatline Density wird dann halt manchmal unterschiedlich verwendet und in manchen anderen Kontexten halt gar nicht so, ne?
Okay.
Noch spannender fand ich dann eigentlich letztendlich, als ich so ein paar Dinge dann so rausgehauen, so ein paar Veröffentlichungen gemacht auf Englisch, und dann gab es dann irgendwelche Nachfragen aus Nepal und aus Brasilien, wo ich dann dachte, stimmt, also den ganzen spanischsprachigen Teil der Welt erreicht man ja gar nicht. Man weiß ja gar nicht so, was so passiert. Englisch ist halt sozusagen Standard, aber diejenigen, die in der Praxis unterwegs sind, die dann erzählen können, was dann tatsächlich da gerade gemacht wird, die schreiben nicht auf Englisch. Die haben überhaupt keine Zeit, dann was auf Englisch zu publizieren, weil sie in ihrer Sprache, in ihrem Kosmos unterwegs sind und total spannende Dinge machen, von denen man gar nichts mitkriegt.
Ja, man muss ja gar nicht alles selber wissen, man muss nur wissen, wo es steht, aber dafür muss man wissen, wie es heißt und auf welcher Sprache.
Ja, genau. Genau, und wenn es dann Englisch publiziert wird, dann muss man auch sich immer wieder fragen, sind das die Leute, die das dann publizieren, die dann wirklich am Puls der Zeit sind? Mhm. Also im Sinne von in der praktischen Umsetzung im Feld, so, ne, wenn es ja dann um die Anlagentechnik geht.
Wir hoffen natürlich jetzt, dass wir am Puls der Zeit sind, wenn wir dein Fachwort des Tages erraten möchten. Heatline Density hätte ja schon eins sein können. aber wir sind gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Ja, ich habe euch einen Begriff mitgebracht, Fuzzy Membership von Wärmeversorgungsoptionen.
Das berühmte FMWSE? Was? Fuzzy Membership von Wärmeversorgungsstationen.
Optionen.
Gut, also ich habe schon mal verschiedene Optionen, meine Wärmeversorgung zu nehmen. Wir sind also schon mal in der Wärmeversorgung, und da ist natürlich Fuzzy Membership total klar. Denn wenn ich fuzzy bin, dann bin ich natürlich von allem irgendwie ein bisschen und kann mich nicht richtig entscheiden, weil ich ganz verwirrt bin. Das heißt, diese ganzen Optionen machen mich ganz kirre im Kopf. Und wenn ich dann diese Fuzzy Membership von Wärmeversorgungsoptionen habe, dann bin ich dabei. Ich bin also Member, aber ich bin ein bisschen fuzzy. Und Steffen, jetzt machst du es besser.
Ja, mal gucken. Also ich wäre in die Richtung gegangen, die du zuerst vorgeschlagen hast, jetzt gerade bei deinem Abschlussplädoyer, Bianca. Mhm. Und ich hätte nämlich gesagt, das sind Wärmeoptionen, die kombiniert sind, die sich weder dem einen noch dem anderen richtig zuordnen lassen, und dadurch fallen die durch die klassischen Raster, wenn man sich solche Optionen überlegt. Und man hat, weiß ich nicht, kannst du uns ja gleich mal sagen, vielleicht so die 3-4 typischen Optionen oder Kategorien von Wärmeoptionen. Und wenn die Integrierten dazwischen da durchs Raster fallen, ist das halt doppelt schade, weil das sind ja gerade die flexiblen, vielseitigen, die richtig was verändern könnten in unserer Wärmeversorgung der Zukunft. Aber die fallen halt eben durchs Raster. Wir kriegen sie nicht so richtig mit und werden schlecht beworben.
Und jetzt sind wir gespannt, ob wir auch durchs Raster fallen.
Ja, bestimmt.
Ja, also es beschreibt jetzt nicht das Schweizer Taschenmesser von technischen Anlagen, mit denen man irgendwie alles dann lösen kann. Aber gerade kamen so ein paar Begriffe halt auf, die genau das auch ja umreißen, nur mit einer etwas anderen Bedeutung. Sagen wir es mal so.
Okay, dann klären wir es mal auf.
Ja, also letztendlich geht es ja darum, Fuzzy Membership sagt ja nichts anderes, so okay, da gibt es irgendwie so eine Art Membership, die allerdings nicht scharf gefasst ist. Ne? Also nicht auf Anlagenebene, sondern das ist eigentlich so ein Ansatz, um zu beschreiben, dass die Welt da draußen nicht so ganz trennscharf ist. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, das ist jetzt ein ganz klar zu definierendes Wärmepumpengebiet oder das ist ein ganz klar zu definierendes Fernwärmegebiet, sondern wenn man sich so ein Gebiet anschaut, habe ich da durchaus Gebäude, die dann vielleicht so ausgestattet sind, dass sie dann der Wärmepumpe versorgt werden könnten. Andere haben allerdings einen so hohen Verbrauch, dass dann doch vielleicht ein Fernwärmeanschluss dann erforderlich ist. Das ist allerdings immer so ein bisschen im Fluss, je nachdem, wie sich die Technologien weiterentwickeln und die Preise. Ich aber jetzt eine Aussage für dieses Gebiet treffen will, dann kann ich sozusagen diese Eignung des Gebietes so beschreiben, es besteht sozusagen eine Eignung zu 20% für Wärmepumpe, für 40% Fernwärme und der Rest wäre dann zum Beispiel Low-Ex. So. Damit ist man aber nicht glücklich in der Planung. Das macht irgendwie keinen Spaß, weil man nicht jetzt sagen kann, hey, das wird jetzt ein reines Fernwärmegebiet oder ein Low-Ex-Gebiet oder sonst was. Wenn man plant, wenn man zu einem Ergebnis kommt. Ich aber aus Sicht des Hausbesitzers oder Hausbesitzerin oder des Wohnungsunternehmens habe schon eine ganz klare Vorstellung und möchte halt eine klare Entscheidung treffen. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, schauen wir uns das mal ein bisschen größer an. Wie sieht es denn im Nachbargebiet aus? Und jetzt ist die Frage, wie groß ist das Gebiet geschnitten? Und dann kann ich daraus sozusagen so Gebietsverbünde definieren, wo ich dann sage, okay, in einem größeren Bereich schiebt sich das jetzt gerade eher von der Eignung her in Richtung, ich sage jetzt mal Fernwärmegebiet. Da drin habe ich immer noch Gebäude, die dann halt eher mit Wärmepumpe zu versorgen sind oder auch günstiger zu versorgen sind. Aber dennoch kann ich die Empfehlung geben, liebe Kommune, lieber Energieversorger, das ist ein Gebiet für die Fernwärme. Aber das ist so ein strategisches Planungsmittel. Und das andere ist sozusagen, ja, es gibt dann halt auch Bereiche, die sind nicht Fleisch, nicht Fisch. Ne? Da kommt dann irgendwas Komisches raus, das ist dann so 50 das, 50 das. Und dann verlässt man sowieso die strategische Planungsebene und geht dann rein. Man muss sogar mit Menschen reden. Also man geht dann halt rein und fängt dann halt an, das genauer sich anzuschauen, zu sagen, linke Straßenseite, rechte Straßenseite oder dieser Bereich wird nochmal anders geplant. Das sind dann immer die ganz spannenden Dinge. Versuchen wir jetzt gerade ganz aktuell halt in Bremen zu kombinieren, auch mit sozioökonomischen Daten. Ja, also die Ingenieure, die Modellierer, die modellieren, vergessen aber manchmal, dass dann da Menschen in diesen Häusern wohnen. Und jetzt versuchen wir dann halt, und die verhalten sich plötzlich anders als das, was man vorher modelliert hat und simuliert hat vor allem. Und das versuchen wir jetzt zu ergänzen um sozioökonomische Daten und um, ich sag jetzt mal, Verhaltensweisen, oder bestimmte Neigungen sozusagen mit aufzunehmen in die Betrachtung, um dann halt zielgruppenspezifischer dann halt auch solche ja, Empfehlungen auszusprechen, die dann halt an entsprechende Wärmewende gestaltet werden kann.
Mhm. Damit sind wir jetzt schon mitten in deiner Forschung drin. Wärmewende, das ist ein Thema, auf das wir gleich auch nochmal kommen wollen. Aber einmal, um den offiziellen Schwenk zu deiner Forschung zu machen. In deinem Titel steckt es schon drin, umwelttechnische und energietechnische Anlagen. Jetzt hast du gerade schon von den Häusern gesprochen, die man sich anguckt. Was gehört denn noch alles zu diesen Anlagen dazu?
Ja, also die Häuser sind sozusagen ja die Senken für aus energietechnischer Sicht so. Ne? Senke, da gibt es den Bedarf, da geht die Energie hin. Wenn man das so ausdrücken darf, so vereinfacht, dann habe ich natürlich auch meine Potenziale, die ich dann betrachten muss. Gerade im urbanen Raum eine riesen Herausforderung aufgrund des, sagen wir mal, der Flächenkonkurrenz. Nutzbarer Raum wird immer weniger, auch gerade im dicht bebauten Bereichen. Da macht man sich schon Gedanken darüber, so wo kann ich noch eine Geothermieanlage hinsetzen? Und was passiert dann letztendlich mit der Nutzbarkeit dieser Fläche? Welche zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten sind dadurch eingeschränkt oder öffnen sich dann neue Nutzungsmöglichkeiten. Und das wollen wir dann halt auch durchaus ein bisschen weiter gefasst betrachten. Und deshalb ist das Schöne daran, also dass dieser Umweltaspekt, dass man das sehr schön auch kombinieren kann und auch muss, um zu einer vernünftigen Planung zu kommen, meiner Meinung nach. So haben wir dann jetzt zum Beispiel im Rahmen einer Bachelorarbeit sehr schön mal prüfen können, inwieweit zum Beispiel Anforderungen an Grünflächen hinsichtlich Klimaschutz zu einem Konflikt führt, wenn ich diese Grünflächen nutze für beispielsweise geothermische Anlagen. Wenn ich jetzt also eine Geothermieanlage in einer Grünfläche, in einem Park vorsehe, dort Bohrungen vornehme, dann darf ich da keine Bäume mehr pflanzen. So, das geht nicht. Das ist total gut, wenn diese Grünfläche auch vorgesehen ist für die Kaltluftentstehung. Ja, freie Fläche, Kaltluftentstehung. Mhm. Wenn ich aber eine Grünfläche habe, die vorgesehen ist für Luftreinhaltung, für Schattenspenden oder sonst etwas, also Bäume.
Dann wäre ein Baum praktisch, ja.
Keine Geothermieanlage. Punkt aus. Mhm. So, ne? Oder andere Kombinationen. Es gibt Grünflächen, die sind so angelegt, dass dann halt im Falle eines Starkregens das Wasser dahin hineinfließt, also die Fläche überflutet wird, mhm, und dann das Wasser da versickern kann. Das beißt sich nicht mit der geothermischen Anlage. Beispielsweise. Das kann ich sehr gut auch miteinander kombinieren. Mir, mhm, muss nur klar sein, dass ich dann erst die Optimierung für diese Versickerungsleistung vorher vornehmen muss und die Planung der geothermischen Anlagen so vornehmen muss, dass ich dann halt mit den Leitungen nicht spätere andere Arbeiten dann störe. Oder diese Flächenkonflikte sozusagen auf dem Schirm zu haben, zu einer, ja, ich wollte schon gerade sagen, ganzheitlichen Planung, aber es ist immer so ein schwieriges Wort. Also ganzheitlich finde ich sowieso immer schwierig, weil man hat dann immer nur so bestimmte Perspektiven sozusagen da drauf. Aber dass man es halt ein bisschen umfänglicher dann halt auch angeht, diese Planung, das finde ich mal sehr spannend. Und da kommen dann halt so verschiedenste Aspekte dann zusammen.
Um es noch etwas zumindest ganzheitlicher zu machen. in aller Munde. Genau. In aller Munde ist aktuell natürlich die Wärmepumpe, die die Leute dann im Haus haben, die dann überhaupt erst die Geothermie, wie du sie gerade schon angesprochen hast, nutzbar machen können. Aber halt nicht nur. Es gibt ja verschiedene Arten von Wärmepumpen. Kannst du uns das einmal skizzieren, wie das dann da noch mit drin hängt, dass wir einmal quasi die ganze Kette klar haben?
Letztendlich ist eine Wärmepumpe nur dafür da, Umweltwärme und Abwärme nutzbarer zu machen. Da habe ich natürlich eine Energiequelle angezapft, die, sagen wir mal, gerade im Winter nicht die besten Voraussetzungen mit sich bringt, da sofort ein hohes Temperaturniveau zu bieten und verlässlich auch noch zu bieten. Hm. Der Vorteil der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist natürlich der, dass ich die relativ einfach sozusagen installieren kann und integrieren kann in mein bestehendes Heizungssystem. Wenn ich dann neu baue, sowieso, dann kann ich das darauf alles ausrichten. Ich kann aber auch eine Wärmepumpe nutzen, um zum Beispiel die Umweltwärmequelle Geothermie oder Flusswasser oder Wärme aus Abwasser oder was auch immer für Abwärmen sozusagen zu nutzen, um die dann also als Wärmequelle zu nutzen, um dann auf ein höheres Niveau zu kommen. Wenn ich dann also eine Umweltwärmequelle habe, die relativ konstant auf einem höheren Niveau sozusagen schon ausgehend dann Wärme bereitstellt, ist das natürlich sehr, sehr attraktiv. Das heißt also, Geothermie zapfe ich an und ich ziehe da meine 10 Grad raus. Oder ich habe da verlässlich 8 Grad, je nachdem, was ich dann habe. Das ist schon mehr vom Temperaturniveau, als wenn ich jetzt im Winter Luftwasserwärmepumpe anschmeiße und dann halt minus 5 Grad draußen habe. Ja. Ja, dann heizt man ja fast nur noch mit Strom, nicht ganz. Aber man kommt da schon tiefer. Aber egal, das ist dann halt eine ganz andere Ausgangssituation. Das ist der Hintergrund. Dann habe ich eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, also Sohle und Wasser-Wärmepumpe, um das dann im Haus weiter zu transportieren. So, jetzt ist es aber manchmal nicht so wirklich sinnvoll, dass jedes Einzelhaus, jedes kleine Reihenhäuschen seine eigene Erdsonde, seine eigene Geothermieanlage, kann ja auch ein Kollektor sein, baut, weil die Gärten viel zu klein sind. Also die Bremer, ja, Reihenhäuser, diese Scheibchenvillen, die sind manchmal so schmal, da habe ich sofort halt auch Abstände einzuhalten zum Nachbarn und dann habe ich da auch kaum nutzbaren Raum. Deshalb ist es hochinteressant, dann halt geothermische Anlagen zu kombinieren mit einem Wärmenetz. So, und jetzt ist halt die Frage, wo setze ich dann die Wärmepumpe ein? Ist das sozusagen eine zentrale Einrichtung oder ist das wieder dezentral in den einzelnen Häusern? Aber ich habe dann sozusagen ein anderes Temperaturniveau, was ich dann zu den Häusern bringe, um da die Wärmepumpe zu betreiben. Oder ich habe eine große Wärmepumpe, die dann zentral sozusagen das auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um es dann in den Häusern zu nutzen. Also das ist immer noch im Einzelfall zu entscheiden. Und das macht es ja so spannend. Wärmeplanung ist immer sehr einzelfallbezogen.
Spannend. Wenn ich dir so zuhöre, wird mir auch nochmal jetzt ganz anders klar, was du eben schon gesagt hast, nämlich dass diese Lösungen immer sehr lokal sind und eben nicht ganzheitlich, weil man die Wärme halt da nutzen muss, am besten, wo sie entsteht oder nah dabei. Insofern hatte ich jetzt gerade den Gedanken, ist es doch für euch planerisch wahrscheinlich ein Träumchen, wenn ich einen großen Produzenten von Abwärme habe und dann idealerweise in der Nähe einen großen Konsumenten, oder? Also versucht ihr so Tandems oft hinzukriegen zwischen zwei großen Firmen zum Beispiel?
Wow, ja. wir versuchen das konzeptionell vorzubereiten. Sag's mal so. schönes Beispiel, wo man dann plötzlich so im Kanalbau unterwegs ist, mit Menschen spricht, die aus einer ganz anderen Richtung einen ganz anderen Blick darauf haben. Wenn man dann halt zum Beispiel Quelle Senke in Form von Abwärmenutzung dann zusammenbringen will, da hat man mit Unternehmen zu tun, die produzieren, ich sage jetzt mal, Schuhe, sind aber wirklich nicht daran interessiert, sich jetzt auch noch mit dem Thema Energieversorgung der Nachbarn zu beschäftigen. Mhm. Und das Unternehmen, was dann vielleicht Wärme benötigt, sagt sich, was habe ich mit Schuhen zu tun? So, ne? Ich will ja auch nur Wärme haben. Und das ist ganz, ganz interessant. Also wir hatten schon so verschiedene Projekte, als ich am Office war oder jetzt letzte Woche waren wir in Dänemark mal unterwegs mit Studierenden vom Forschungsprojekt, haben wir die Kalundborg Synopsis besucht in Dänemark. Ein riesen Industriepark, die über Jahre, Jahrzehnte Symbiosen versucht haben zu etablieren. Da ging es gar nicht in erster Linie darum, wir haben jetzt den großen Masterplan und wir bringen das mal eben zusammen, sondern da auch ganz trivial, Menschen sind zusammengekommen und haben gesagt, ich brauche Wärme. Da sagt der eine, ich habe da zu viel von. Lass uns doch mal eine Leitung bauen.
Mhm. Perfect match.
Also was wir quasi brauchen, ist eine Energietauschbörse.
Ja, Parship. Parship für Energie, aber halt auch letztendlich für andere Stoffe, um das wirklich vernünftig aufsetzen zu können. Denn es gibt, also das Vorbild ist ja die Natur, es gibt keine Abfälle, es gibt immer nur Rohstoffe. Für den einen ist es Abfall, für den anderen ist es ein Rohstoff, ein Ausgangsstoff. Und das müssen wir viel stärker sozusagen integrieren, halt auch in unsere Sichtweise. Und das versuchen wir zu adressieren, halt auch in Forschungsprojekten, ganz klar. Aber auch hier, es ist nicht unbedingt immer ein technisches Problem. Es ist wirklich ein Problem, dass die Menschen miteinander reden müssen. Dass sie dann halt auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Oder aber, wie in Nordrhein-Westfalen hatten wir auch mal so ein Projekt gehabt und ja, die Kollegen in Osnabrück sind da auch sehr, sehr fit in diesen Themenbereichen. Wir brauchen Kümmerer. Das müssen halt neutrale Instanzen sein, neutrale Personen und die dann halt so dieses Parship sozusagen organisieren, die Leute zusammenbringen, um dann halt was Vernünftiges aufzusetzen. Und wie gesagt, also in Dänemark hat das vor 40 Jahren angefangen, weil die, ja doch, gut 40 Jahren angefangen. Mit der Ölkrise damals war bei denen der Schalter umgelegt worden, so geht's nicht weiter. Und die hatten dann tatsächlich eine Langfristperspektive aufgesetzt und sind dann losgegangen, haben sich dann zusammengeschlossen. Aber auch das war nicht wirklich geplant. Und es ist jetzt eines der modernsten und interessantesten Großindustrieprojekte der Welt.
Jetzt hast du gerade schon Forschungsprojekte genannt. Da wollen wir doch auch noch ein Forschungsprojekt uns in Bremen angucken, das angeteaserte Bremer Stahlwerk. Und zwar ist das im Forschungsprojekt FIBIT, Hydrogen for Bremen's Industrial Transformation. Mhm. Was heißt das und was macht ihr da?
Ja, also HYBIT nennen wir das. HYBIT ist ein sehr großes Projekt mit sehr vielen Forschungspartnern. Nicht nur Forschungseinrichtungen, sondern halt auch sehr schön und sehr gut unterlegt, halt auch aus natürlich von Wirtschaftspartnern. Und Konsortialführung ist hier, liegt bei der Uni Bremen. Und wir an der Hochschule sind sozusagen in einem der vielen Cluster verortet und wir kümmern uns um die Frage, inwieweit die Abwärmenutzung auch eine Art Entwicklungsmotor sein kann für die Gebietsentwicklung. Also inwieweit Abwärme ein Standortfaktor sein kann für die umliegenden Gewerbe- und Industriegebiete. Dass es also hochattraktiv ist, ähnlich wie in Kallenberg, sich dort anzusiedeln, weil es dort Abwärme gibt und zwar für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Mhm. Also dass dieses Thema Abwärmenutzung und Energieaustausch sozusagen dort quasi halt auch seitens der Wirtschaftsförderung halt mitgedacht wird unter der Standortentwicklung. Das ist alles aber gar nicht so einfach.
Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, so ein Stahlwerk, das produziert ja viel, viel, viel mehr Wärme, als wenn ich jetzt, was weiß ich, Heißdusche. Und auch wenn ich eine ganze Haut voller Warmdusche habe. So ein Stahlwerk, wie viel mal mehr kann denn das versorgen? Wie viel größer kann da die Nachbarschaft sein? Ist das tatsächlich so ein großer Unterschied?
Natürlich. Also wir reden natürlich über von einem Stahlwerk, was so ungefähr die Hälfte des gesamten CO2-Ausstoßes von Bremen ausmacht.
Oha.
Also es ist schon eine Hausnummer.
Krass.
Also das eine Stahlwerk und es gibt ja noch viele andere Industrien in Bremen. Also um das mal so einzuordnen, natürlich reden wir hier auch darüber, dass dieses Stahlwerk sich komplett verändern wird. Jetzt ist aber nicht so wirklich klar, wenn das jetzt umgestellt wird, wie viel Abwärme habe ich denn dann noch? Weil ich ja jetzt keinen Koks mehr anzünde. Also das wird sich komplett ändern. Also es wird noch warm bleiben auf jeden Fall, aber halt anders. Also das heißt, wir können jetzt noch gar nicht genau sagen, wie viel Abwärme wir von einem Stahlwerk zu erwarten haben. Und das macht es ja auch immer so spannend, wenn man gerade dieses Thema Abwärmenutzung dann adressieren will. Wie verlässlich ist dann eigentlich diese Quelle, die wir jetzt vor Augen haben, jetzt und in Zukunft? Und in welcher Form liegt diese Abwärme eigentlich vor? Ist sie sehr diffus? Dann ist es schwierig, die zu nutzen. Dann habe ich zwar eine hohe Abwärme, ein hohes Abwärmepotenzial, kann es aber nicht nutzen. Wenn ich Abwärme nutzen will, darf ich die Prozesse aber auch nicht stören. Es gibt sehr schöne Beispiele aus der Lebensmittelindustrie, wo dann halt gesagt wurde, ja klar, ihr könnt die Abwärme von einer Backstraße zum Beispiel nutzen, Wärmetauscher einbauen, aber stört mir bitte nicht den Backprozess. Also das sind lebensmittelrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Ja. Da darf nicht irgendwas eingebaut werden, was dazu führt, dass dann Kondenswasser entsteht und dann vielleicht in die Backwaren zurückfließt. No go. Ja. Also das heißt, das muss wirklich sehr sicher sein. Das heißt also, zu dieser technischen Trennung letztendlich führt es dann halt auch zu einer Trennung im Sinne der Betriebsform. Das heißt also, wenn ich über Abwärmenutzung rede, ist dann nicht ein Stahlwerk, ein Lebensmittelhersteller dann der Abwärmelieferant, sondern nur die Quelle im Sinne einer technischen Quelle. Aber der Lieferant ist dann halt eine, ich sage jetzt mal, juristische Person oder eine extra gegründetes Unternehmen, Abwärmeübertrager dann dafür zuständig. So. Aber ich selber als Wärmequelle kann dann sagen, nö, jetzt optimiere ich meine eigenen Prozesse, dann müsst ihr sehen, wo ihr bleibt. Ihr habt ja weiterhin den Bedarf, aber ich kann mich ja trotzdem weiter optimieren. Das ist jetzt also kein Vertrag für die Ewigkeit, dass ich immer ineffizient arbeiten muss, nur damit ihr Abwärme habt. So, das ist so der Hintergrund. Also das macht es dann immer so spannend, also wie dann halt technische Lösungen so konzipiert werden, dass sie dann halt auch jederzeit auf sich ändernde Bedingungen reagieren können.
Ja, ja. Das klingt alles sehr spannend. Wir könnten noch lange weiterreden, aber wir sind am Ende dieser Folge. Lieber Jürgen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Das war ein sehr, sehr spannender wissenschaftlicher Einstieg ins Jahr 24, würde ich sagen. Und wem diese Folge hier Spaß gemacht hat und das Thema interessant findet, dem sei nochmal gesagt, in Folge 2, in unserem Frühwerk von vor 3 Jahren, haben wir schon mal mit Sebastian Rojans von der Jade Hochschule gesprochen, und zwar über vernetzte Energiesysteme. Es ging also in eine ähnliche Richtung. Hört doch da mal rein.
Ja, vielen Dank, Jürgen, auch von mir, dass du da warst und für die schönen Einblicke.
Ja, es war ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich, hier teilnehmen zu können. Übrigens, Sebastian war damals halt auch mit dem habe ich auch zusammengearbeitet im Office.
Ach, sehr schön.
Ich habe es mir schon gedacht. Ja, das ist schon
gedacht. Small world.
Dann spreche ich noch eben den letzten Satz, denn auch an euch draußen sagen wir natürlich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl von Ossietzky Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.